Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Heldsüchtig wie Cassandra analysiert ein gefeuerter Journalist im neuen Roman von Friedrich Christian Delius den Zustand unserer Gesellschaft. Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich, heißt das Buch, mit dem Herr Delius mich heute durch die Sendung begleiten wird. Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich, heißt das neue Buch von Friedrich Christian Delius. Seit mehr als einem halben Jahrhundert begleitet er mit seinen Romanen, Gedichten oder Novellen wie Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde oder Bildnis der Mutter als junger Frau die Geschichte des Landes. Er hat wichtige Auszeichnungen wie den Büchnerpreis oder den Josef-Breitbach-Preis erhalten und heute begleitet Herr Delius mich durch die Sendung. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Herr Delius, Ihr neues Buch ist ja ein fiktives Tagebuch. Da gibt es einen Journalisten, der berichtet gleich zu Anfang, dass er gekündigt worden ist. Und er war als Wirtschaftsjournalist tätig und hatte den Spitznamen Cassandra. Was für ein Typ Journalist ist das? Wie würden Sie den unseren Hörern vorstellen?
Naja, ein Wirtschaftsjournalist, der eben mehr macht als die Pressemitteilung der Ministerien und der Konzerne in schöne Artikel zu übersetzen, sondern der selber recherchiert und der spezialisiert ist auf Globalisierungsfragen, also internationale Ökonomie. Und als solcher ist er oder wird er mehr und mehr kritisch gegenüber dem, was deutsche Wirtschaftspolitik ist. Und das macht ihn nicht gerade beliebt. Und er wird dann auf elegante Weise kurz vor der Rente sozusagen abserviert, das auf die sozialverträgliche Weise beiseite geschoben.
Und er fängt ja dann an, dieses Tagebuch zu schreiben, weil er merkt, er kann irgendwie gar nicht ohne schreiben. Und da bricht es so richtig aus ihm raus. Findet er da eigentlich erst so seine eigene Stimme?
Naja, er ein Journalist, wir haben ja einen guten Journalismus in Deutschland, muss man ja sagen, und der besteht ja darin, dass die Journalisten recherchieren, Fakten darlegen, mit den Meinungen umsichtig sind und so weiter. Und er gehört zu dieser Spezies und im Tagebuch muss er natürlich auf niemanden Rücksicht nehmen. Also er beschließt sofort an dem Tag, als die Kündigung da ist, ich will irgendwie weiterschreiben, warum denn nicht in einem Tagebuch? Und berichtet er sozusagen über seinen Abschied aus der Zeitung und seine neuen Anfänge, seine Überlegungen und was ihm so alltäglich durch den Kopf geht. Und das tut er, wie das sich für ein Tagebuch gehört, auf eine rücksichtslose Weise. Das heißt, so wie es ihm gerade in den Kopf kommt oder Gedanken, die er einfach nur antippt und dann, um sie später vielleicht weiter zu verfolgen.
Er ist ja ganz schön wütend, Ihr Erzähler, auch auf die Wutbürger, die Wutnazis oder die Hetzköpfe, heißt er mal, auch wenn es natürlich Rollenprosa ist und Sie nicht identisch mit Ihrem Erzähler sind, haben Sie sich da trotzdem auch was in Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen der Politik auch was von der Seele geschrieben? Ärgert Sie das auch so?
Naja, das Ganze spielt ja nach der Bundestagswahl 2017, da beginnt das und geht bis in den Sommer 2018. Und der Erzähler nimmt sich vor, was sich der Autor natürlich vorgenommen hat. Also ich wollte mal versuchen, einen Blick auf unsere Gegenwart zu werfen und zwar ganz direkt eine Momentaufnahme zu machen. Und dazu gehört natürlich das, was Sie zitiert haben, genauso dazu wie die Sachen unserer Wirtschaftspolitik. Und der Autor ist natürlich hier nicht, spricht nicht direkt, das ist eine Rolle, das ist ein Journalist, der ich nicht bin, aber natürlich war es mein Bedürfnis, auch ab und zu, was ich ja mache, mal wieder so direkt in die Gegenwart rein zu grätschen sozusagen und das habe ich hier versucht.
Sie haben sich in Ihrem eigenen Werk ja auch so langsam darauf hinbewegt, autobiografisch motiviert zu erzählen, aber schreiben Sie selbst auch Tagebuch?
Ich habe phasenweise Tagebuch geschrieben. Ich mache eher so eine Art Notizbuch, also wo ich nur Stichworte aufschreibe. nicht mehr so irgendwie halbwegs wichtig oder interessant scheinen. Aber ich bin eigentlich kein Tagebuchschreiber.
Jetzt hat Ihr Erzähler ja so eine fixe Idee und das sind die im Titel schon anklingenden Chinesen, der Chinesenfimmel. Er schreibt da immer wieder über diese schleichende Sinisierung Europas. Aber es geht dabei nicht um die sogenannte gelbe Gefahr, sondern worum geht's da?
Nein, es geht nicht sozusagen diese alte rassistische Idee der gelben Gefahr, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die Ökonomie. Und die Chinesen sind ja, wie wir wissen, wie wir jetzt noch mehr wissen als in der Zeit, als ich das Buch angefangen habe, auf allen Wegen und nicht nur auf den sogenannten Seidenstraßen dabei, die westliche Wirtschaft an Schlüsselstellungen zu übernehmen oder große Häfen in Piräus zum Beispiel auszubauen als Brückenkopf in Europa, was eine Folge der Finanzkrise ist, was wieder mein Erzähler aufregt, wie Deutschland da kurzsichtig und engherzig gehandelt hat. Also die Chinesen begegnen einem überall, wenn man mal nur die Wirtschaftsteile der Zeitung ein bisschen ausführlicher liest. Und das bringt ihn so zu der Idee, dass wir vielleicht in einer prächinesischen Epoche leben. Und er merkt selber, das kann eine fixe Idee werden, man kann sich da verrennen, aber er spielt es mal durch und nimmt sozusagen von der chinesischen Ecke her unsere westliche Demokratie wieder ernster und sagt also, jetzt passt doch mal auf, was da alles verloren gehen kann.
Und Sie treten ja in dem Buch, setzen Sie sich ja auch sehr stark mit der Europapolitik auseinander. Das hängt ja auch mit den Chinesen natürlich zusammen, aber auch mit der Griechenlandpolitik. Und es gibt ja einige Intellektuelle und Autoren, die stark für Europa eintreten. Jürgen Habermas, Robert Menasse, wie stehen Sie dazu?
Ja, also Jürgen Habermas habe ich ja zitiert. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, wir brauchen mehr Europa. Ja, und aber ich will jetzt nicht wegführen von dem Buch. Hier reagiert einer auf das, was aktuell passiert, also aktuell in diesen Jahren 17 und 18. Und er sagt da sozusagen scharf seine Meinung dazu. Und das geht natürlich auch gegen die Kanzlerin und gegen den Ex-Finanzminister. Auch gegen den jetzigen Finanzminister, die kriegen schon was ab. Aber es geht ja nicht darum, jetzt über Merkel oder Schäuble irgendwas zu schreiben, sondern die Verdrängung wirtschaftspolitischer Fakten und wirtschaftspolitischer Schwierigkeiten. Und da sind wir Deutsche leider sehr borniert. Also die internationalen Ökonomen sehen das durchweg anders. Ja. Also es gibt Fachleute, die sagen, gerade was Deutschland gemacht hat nach der Finanzkrise war einfach stümperhaft. Und das hat Folgen für Europa und das hat auch Folgen für die chinesische Wanderung, sagen wir mal, von Piräus Richtung Rügen, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Nach Rügen wollte ich Sie jetzt auch gerade fragen, denn es ist ja auch eine schöne Koinzidenz, dass auch gerade Ihr Buch Die Birnen von Ribbeck neu aufgelegt worden ist. Da sind Sie ja vor 30 Jahren quasi schon mal mit einem Erzähler in den Osten gegangen. Jetzt geht es nach Rügen. Was haben Sie für ein Verhältnis zu dieser Insel?
Also das ist so ein anderer Aspekt. Ich wollte schon seit 25 Jahren, glaube ich, wollte ich einmal diese berühmte Wanderung, die alle machen und die ich mehrfach gemacht habe, von Sassnitz zum Königstuhl, die uns ja durch Caspar David Friedrich, so eine Ikone des deutschen Waldes und der deutschen angeblichen Romantik, allen bewusst ist. Ich habe mir immer mal vorgenommen, dieses Spiel mal zu machen und endlich hat es sich gefügt, dass sich das verbindet mit dem Alleraktuellsten von Wirtschaft und Finanzen. Dazu kommt eben der deutsche Wald und die Kreidefelsen.
Jetzt ist ja nicht nur das Ribbeck-Buch neu aufgelegt, es erscheint eine Werkausgabe. Wie fühlt sich sowas an, wenn man so kanonisiert wird?
Naja, ich bin ja nicht im Kanon. ich bin nach wie vor im Literaturbetrieb eher am Rande und das ist auch gut so. Ich finde es einfach gut, dass mein Verlag so großzügig ist, meine fast alle meine Bücher lieferbar zu halten. Und die werden ja auch immer noch gelesen, mehr oder weniger. Aber sie werden gelesen und insofern kann ich zufrieden sein.
Für Ihren Helden ist ja ganz am Ende die Erkenntnis wichtig, wieder borstig zu bleiben. Da habe ich jetzt, während wir uns unterhalten, auch noch mal dran gedacht. Ist das für Sie auch eine wichtige Haltung, wieder borstig?
Ja, ich glaube, da steht auch noch ein bisschen mehr. Da steht noch was da. Ich glaube, heiter wieder borstig, also nicht verbissen. Ja, das ist ja das Wichtige. Und das versuche ich ja auch in dem Buch. Also manche sagen, das sei so eine Anklage, so eine Wutrede. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist viel Selbstironie darin, viel Witz auch. Also manche sagen, sie haben viel gelacht. Das gehört für mich dazu, dass man also diese ernsten Dinge ernst nimmt, aber sozusagen nicht selber dabei verbissen wird, sondern möglichst ja, heiter bleibt.
Friedrich Christian Delius, Sie bleiben noch bei mir, aber wir sagen schon mal, dass Ihr neues Buch unter dem Titel »Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich« erschienen ist bei Rowohlt Berlin für 20 Euro. Ob die pakistanisch-britische Schriftstellerin Kamila Shamsi wie geplant mit dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet werden soll, will die Jury der Stadt Dortmund nochmal überdenken. Shamsi ist nämlich eine Anhängerin der umstrittenen BDS-Bewegung, die für einen Boykott Israels eintritt. Ob das wirklich ein Grund ist, der Autorin den Preis nun doch nicht zu geben, das kommentiert Carsten Hock.
Tja, das war's dann wohl. Da hat sich die Jury des Nelly-Sachs-Preises entschieden, in diesem Jahr die pakistanisch-britische Autorin Kamila Shamsi auszuzeichnen. Und jetzt muss sie zurückrudern. Unbedingt. Denn was keiner wusste, Kamila Shamsi, deren literarisches Werk als durchaus preiswürdig angesehen werden kann, teilt Positionen des BDS. Jener Bewegung, die Zusammenarbeit von Israelis und Palästinensern verurteilt, zum wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Boykott Israels aufruft und vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingestuft wurde. Kamila Shamsi nun hat ihre Unterstützung für den BDS noch einmal bekräftigt und ihrem Verleger geschrieben, dass sie natürlich gerne auch ins Hebräische übersetzt würde, doch dafür keinesfalls mit Organisationen, sprich Verlagen, zusammenarbeiten möchte, die in irgendeiner Weise mit dem israelischen Staat verbunden sind. Zweifelsfrei kämen dafür pakistanische oder iranische Verlage in Frage, aber ob die Übersetzungen ins Hebräische finanzieren wollen, ist fraglich. Der Nelly-Sachs-Preis wird Persönlichkeiten verliehen, die auf dem Gebiet des literarischen und geistigen Lebens überragende Leistungen hervorgebracht und geistige Toleranz und Versöhnung unter den Völkern verkündet und vorgelebt haben. Nelly Sachs selbst war die erste Preisträgerin. Elias Canetti hat ihn bekommen, Milan Kundera, Margaret Atwood, David Grossmann, Nadine Gordimer und viele andere, denen das geschriebene und gelebte Wort wichtig ist, denen ein Gespräch die Möglichkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für eigene Positionen, auch wenn sie dem Gegenüber nicht behagen. Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer im Schmerz gedenken und hinausgehen aufs Neue, um wieder und wieder zu suchen, von Ängsten und Zweifeln geplagt, zu suchen, wo vielleicht weit entfernt eine neue Aussicht schimmert. Das sagte Nelly Sachs, als sie, die Überlebende des Holocaust, im immer noch von Nazis durchsetzten Deutschland 1965 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt. Das war groß und der Überzeugung geschuldet, dass Zukunft, auch angesichts erfahrenen Leids, im Miteinander liegt, im Wort, im Gespräch. Diese Größe hat Kamila Shamsi nicht. Sie propagiert den Boykott. Den Nelly-Sachs-Preis verdient sie nicht.
Ganz klare Meinung also von unserem Kommentator Carsten Hock. Wie sehen Sie das, Herr Delius? Hat sie den Preis noch zu kriegen oder müssen die jetzt zurückrudern?
Also ich kenne weder das Werk noch die Einzelheiten. Mir leuchtet dieser Kommentar sehr ein. Also ich würde jetzt als unbedarfter Zuhörer ihm zustimmen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Graphic Novel, die für den angesehenen Booker Prize nominiert wurde, das war im vergangenen Jahr wirklich ein Novum in der 50-jährigen Geschichte dieses Literaturpreises. Geschafft hat das Nick DeMasos Comic Sabrina und mein Kollege Frank Meyer, der sich für dieses Genre begeistert, der hat es gelesen. Was ist denn so großartig an dieser Graphic Novel, dass sie das geschafft hat?
Also vor allem würde ich sagen, dass dieses Buch so gegenwärtig ist, ist das Großartige daran und gegenwärtig auf eine so kluge und packende Weise. Eigentlich ist dieses ganze Bild ja eine Art Bild vom Zustand der amerikanischen Gesellschaft, der US-amerikanischen und nicht nur von der Gesellschaft. Ein sehr unheimliches Bild von viel Gewalt, von Verschwörungstheorien, vom Zerbröseln der Wahrheit, von der Gier nach Aufmerksamkeit im Internetzeitalter, Aufmerksamkeit um wirklich jeden Preis, auch eine Geschichte von einer ganz großen Einsamkeit in digitalen Welten. Und man wird in dieses Großbild reingesogen mit einer hypnotischen Langsamkeit, würde ich sagen. Das Buch nimmt sich ganz viel Zeit, um einen da zu verwickeln. Mit einer sehr gekonnten Erzähldramaturgie und mit einer Bilderwelt, die einen beim Anschauen ja richtig erstarren lässt, die einen einfriert, einen festnagelt in dieser Welt.
Und wer ist denn diese Sabrina, die dem Ganzen den Titel gibt?
Das ist eine junge Frau, die man kennenlernt auf den ersten Seiten und die dann verschwindet aus dieser Erzählung und man bekommt dann relativ schnell mit, dass sie auch aus der Welt verschwindet. Das wird vorausgedeutet, so mit zu kleinen Zeichen, und es wird klar, dass sie ermordet wurde. Viel später wird auch klar, dass sie auf bestialische Weise ermordet wurde, und an dieses Ereignis bindet sich die eigentliche Geschichte dieses Buches. Dann entstehen nämlich Verschwörungstheorien, werden im Netz ausgesendet. Da heißt es, diesen Mord an Sabrina hätte es gar nicht gegeben und ihre trauernde Schwester, ihre Eltern, ihre Freunde, das seien alles bezahlte Schauspieler, die nur so tun, als hätte es diese Tat gegeben. Und die Theorie dahinter ist dann, dass solche Gewaltakte inszeniert werden von Regierungskreisen, von Geheimdiensten in den USA, um die Amerikaner unter Kontrolle zu halten, überwachen zu können. Und es steckt eine so unglaubliche Herzlosigkeit diesen Verwandten und Freunden gegenüber in diesen Theorien und so viel Hass, der sich daran ausdrückt und auch in den Aktionen, die dann darauf folgen. Da baut Nick Donesso so eine Welt von versteckten Beobachtern und von E-Mails, von Drohungen. Wir wissen, wo deine Frau und deine Kinder wohnen. Lauter solche Geschichten. Also, und er erzeugt so eine Vorstellung, was alles noch passieren könnte danach.
Und wie erzeugt er das bildhaft? Wie schaut es aus, diese Graphic Novel?
Ja, das ist so eine Welt der Masken, oder auch irgendwann fiel mir ein Horror der Geometrie ist eigentlich das beste Stichwort für dieses Buch. Es gibt ganz viele Szenen, die in Innenräumen stattfinden, und da schaut man immer so in Zentralperspektive rein in diese Räume, überall gerade Linien, links und rechts, oben und unten, alles läuft auf Wände zu, und dann ist alles so ganz karg, ganz sparsam möbliert, in ganz matten, weggedimmten Farben ausgemalt. Und wenn es dann doch mal rausgeht aus diesen vernagelten Innenräumen in die Natur, dann ist auch da das bisschen, was an Natur da ist. Ein bisschen Rasen, ein bisschen Hecken, alles wie mit dem Lineal gezogen. Eigentlich verzweifelt leblos diese ganze Welt, in die man da hineinschaut. Und da stehen die Figuren rum in diesen Szenerien, wie so deformierte Puppen, alle ungelenk, dicklich, nur mit Punkten statt Augen, in ausdrucksarmen Gesichtern. Also es ist wie eine Welt nach einer stillen Katastrophe, auf die man da schaut. Nur dass man immer das Gefühl hat, auch durch die Geschichte, die einem erzählt wird, dass hinter dieser glattgezogenen Welt irgendwas wütet, dass da irgendein Monster dahinter steckt und man sich fragt, wann bricht das aus?
Herr Delius, hat Sie das neugierig gemacht oder sind Sie ohnehin ein Graphic-Novel-Leser?
Nein, das kann man nicht behaupten. Ja, mich interessiert natürlich diese Form. Ich bin ja skeptisch, was Verbildlichung von Fiktion angeht, grundsätzlich. Also ich finde, dass es viel schöner ist, sich Rotkäppchen als Kind selber im Kopf auszumalen oder eine Kafka-Geschichte sich im Kopf entwickeln, in der Fantasie entwickeln zu lassen. Und die Verbildlichung nimmt ja immer sozusagen eine Variante, wie es bildlich sein könnte. Und gut, das ist jetzt eine andere Form, das ist eine erfundene Geschichte, die daher kommt. Also wenn das Leuten dient, zu denken, sich zu unterhalten, zu lesen, dann finde ich das in Ordnung. Aber als hohe Form, die mich jetzt faszinieren würde, so weit würde ich nicht gehen.
Frank Mayer irgendwelche Ideen, wie man Herrn Delius doch überzeugen könnte?
Man könnte an sein jüngstes Buch eben anknüpfen. Ihr habt ja vorhin darüber gesprochen, über Caspar David Friedrich, der da auch wieder scheint in Ihrem jüngsten Roman. Und wenn man sagt, Caspar David Friedrich ist eigentlich der Maler des Ausgesetztsein und Verlorensein des Menschen in der Moderne, eigentlich macht Nick D'Annesso in einer anderen Form natürlich, auf diesen 200 Seiten entwickelt er genauso ein Bild einer fundamentalen Obdachlosigkeit. Insofern könnten Sie Ihren Vorlieben folgen und in dieses Buch reingehen.
Das sind 700 einzelne Bilder, wenn nicht mehr. Während bei Friedrich, der konzentriert sich dann erstmal auf eine Situation und leuchtet die aus, bis wir auch die Eindeutigkeit nicht mehr haben. Und hier ist eben die Eindeutigkeit. Das ist das, was mich eher nicht fasziniert.
Ja, da würde ich streiten mit Ihnen, weil ich finde das eben nicht eindeutig. Und ich finde das Faszinierende an dieser Form, dass es eben mit Bildern erzählt und auch viele Bilder ganz ohne Text erzählen und es darum geht, einer Erzählung von Bildern zu folgen. Also da stehen die Bilder ja nicht für einen Text, der irgendwo dahinter liegen würde, sondern sie erzählen eine eigene Geschichte. Sie evozieren eine eigene Gefühlswelt, in die man hineingezogen wird, eine komplexe, und ersetzen nicht irgendwas anderes, würde ich immer pro Graphic Novel argumentieren.
Das verstehe ich auch. Da kann man jetzt, also wir können jetzt eine halbe Stunde
vielleicht geben wir Herrn Delius einfach das Buch mal mit, dann kann er das mal ausprobieren.
Nachhilfe für Delius,
genau. Frank Mayer stellte die vielgelobte Graphic Novel Sabrina vor von Nick D'Annesso. Erschienen ist das Buch beim Blumenbar Verlag. 208 Seiten hat es und kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Bea Holtmann. Ich habe zuletzt gelesen, Wo wir zu Hause sind von Maxim Leo. Er beschreibt in diesem Buch die Geschichte seiner Familie, die in den 30er Jahren auseinandergerissen wurde. Sie waren Juden und die Familie lebt verteilt in England. Manche haben das erste Kibbutz mitgegründet in Israel, andere sind in Frankreich gelandet. Und mir gefällt an dem Buch so gut, dass er, obwohl man solche ähnlichen Schicksale schon oft gehört hat, dass er so nah an den Personen erzählt, dass es einfach eine Freude ist, es zu lesen, trotz der schweren Schicksale.
In Hamburg liest Bea Holtmann von Maxim Leo, Wo wir zu Hause sind. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch und es kostet 22 Euro. Der chinesische Verräter ist der Titel eines Thrillers, der vor wenigen Tagen bei Suhrkamp erschienen ist. Der Autor heißt Adam Brooks. Er war viele Jahre lang China-Korrespondent der BBC und diese Erfahrung ist in das Buch, den ersten Band einer Trilogie, eingeflossen. Darin geht es um einen Journalisten, der zwischen die Fronten der westlichen und chinesischen Geheimdienste gerät. Unser Kritiker Martin Hahn hat schon 3 Bände im Original gelesen und war so begeistert, dass er Adam Brooks nun zum Erscheinen der deutschen Übersetzung besucht hat. Die beiden haben sich im britischen Oxford getroffen und über Spione, chinesisches Essen und die Kriege der Zukunft gesprochen.
Eigentlich wohnt Adam Brooks mittlerweile in Washington, aber gerade macht er Urlaub in der Heimat nahe Oxford. Deswegen hat er vorgeschlagen, sich hier zu treffen. Wir irren eine Weile durch ein Einkaufszentrum. Dann entscheiden wir uns für ein Restaurant auf der Dachterrasse.
Thank you very much.
Die Spionage-Thriller des ehemaligen China-Korrespondenten gehören zum Besten, was das Genre derzeit zu bieten hat. Dabei fing alles mit einem Scheitern an.
Mir wurde in China bewusst, dass es da diese Riesenspionagegeschichte zwischen China und dem Westen gibt. Als Korrespondent bekam ich einen flüchtigen Eindruck davon und entschied mich, ein Sachbuch über diese Welt zu schreiben. Aber das war zu schwer. Man hat die Fakten einfach nicht zusammenbekommen.
But it was too hard. You simply couldn't get the facts.
Also entschied sich Brooks, einen Spionageroman zu schreiben, aus dem später eine Trilogie werden sollte. Philip Mangan, ein britischer Korrespondent in Peking, wird darin in die Welt der Spione und Geheimdienste gelockt. Vieles in Der chinesische Verräter ist recherchiert, vieles ausgedacht, aber vieles auch selbst erlebt.
The way in which he is surveilled by the Chinese state.
Die Art und Weise, wie er durch den chinesischen Staat überwacht wird, die Zusammenstöße mit der chinesischen Staatssicherheit, die Geschichten, an denen er arbeitet, all diese Sachen, die Philipp Mengen erlebt, sind Erfahrungen aus meiner Zeit als Radio- und TV-Reporter für die BBC in China.
Fast 10 Jahre hat Brooks für die BBC aus China berichtet. In dieser Zeit wurden auch ihm Angebote gemacht, die man besser ablehnt.
Ich war an einem Sonntagnachmittag im Büro. Es war sehr ruhig, da klopfte es. Vor der Tür stand ein älterer Herr mit einem Koffer, der unbedingt mit mir sprechen wollte. Er zog 2 geheime Dokumente der chinesischen Regierung aus dem Koffer. Die waren nicht wahnsinnig geheim, aber dennoch Material, das man als ausländischer Journalist nicht besitzen sollte. Die versuchte er mir mehrmals anzudrehen.
Im Buch beginnen so die Abenteuer des Philipp Mangan. Der Journalist wird zu einer Figur auf dem Schachbrett der Geheimdienste. Es beginnt eine lebensgefährliche Reise, die Mangan im Laufe von 3 Romanen um die Welt führt, immer im Schatten der Supermacht China. Im wahren Leben sagte Adam Brooks jedoch:
Thanks, but no thanks.
Danke, aber nein, danke. Die Regel für Reporter ist, niemals geheime Dokumente annehmen. Schau sie dir an, aber behalte sie nie. Das ist gefährliches Zeug. Ich schickte den Mann sofort weg und sagte ihm, ich wolle ihn nie wiedersehen.
I told him to leave immediately and I never wanted to talk to him again. This is very dangerous stuff.
Aber der Mann blieb. Als Erinnerung und wurde so zu einem Charakter in Brooks Büchern, einem chinesischen Spion namens Peanut, Erdnuss. Überhaupt spielt Essen eine große Rolle in Brooks Büchern. Pfeffrige Nudelsuppen, Teigtaschen mit Hackfleisch, immer wieder beobachtet man als Leser die Protagonisten beim Essen.
I used food.
Ich habe Essen ganz bewusst eingesetzt, um eine emotionale, instinktive und sinnliche Verbindung zu China und seinen Bürgern aufzubauen. Es ist sehr schwer für ein westliches Publikum, über China und Chinesen zu schreiben. Ich weiß nicht warum, aber es gibt da diese kulturelle Blockade. Ich habe also nach Dingen gesucht, die die Leser in diese Welt hineinziehen.
Eine Strategie, die hervorragend funktioniert. Dazu kommt Brooks Fähigkeit, Spannung aufzubauen, ohne literarisch zu verlieren. Und all das in einer Geschichte, die zeitgemäßer kaum sein könnte. Über Chinas Aufstieg zur Supermacht, digitale Kriegsführung und totale Überwachung.
If anybody takes anything away from these novels, apart from, you know, fun and a good
spice. Abgesehen von einer spannenden Lektüre hoffe ich, dass die Bücher vermitteln, wie sich der weltweite strategische Wettbewerb in den kommenden 20, 30, 40 Jahren entwickelt. Er wird sich in Glasfasernetzen und über Computerserver abspielen, über Spionage und Überwachung. In diesen Bereichen werden die Kriege der Zukunft ausgetragen.
That's where our future wars are going to be fought.
In seinem nächsten Projekt will sich Adam Brooks jedoch zunächst der Vergangenheit widmen. Er will ein Sachbuch über chinesische Geschichte schreiben. Als begeisterter Leser von Brooks Thrillern wünscht man sich fast, dass ihm das misslingt und er stattdessen den nächsten Roman schreibt.
Adam Brooks Thriller, Der chinesische Verräter, ist beim Surkamp Verlag erschienen. Übersetzt aus dem Englischen hat das Buch Andreas Heckmann und es kostet 15,95 Euro und scheint ja, dachte ich jetzt gerade, eigentlich die ideale Begleitlektüre zu Ihrem Buch, oder Herr Delius?
Ja, da gibt's zwar einiges mittlerweile, aber man sieht, dass die chinesischen Fragen überall hochschießen und wir müssen darauf die eine oder andere Antwort finden. Das ist so auch eine Nebenabsicht meines Buches, dass man einfach ein bisschen mehr darüber nachdenkt, auch über die eigenen Stärken.
Freitags gibt es ja bei uns immer Leseempfehlungen direkt aus der Buchhandlung. Herr Delius, ist das für Sie ein wichtiger Ort? Haben Sie auch eine Stammbuchhandlung?
Ja, habe ich auch. In Berlin sind wir sehr gut versorgt mit vielen guten Buchhandlungen in den einzelnen Bezirken. Und ich liebe diese Buchhandlungen.
In Berlin-Schöneberg gibt es die Buchhandlung am Bayerischen Platz. Da über die schwärmen einige Schriftsteller. Der Laden sei höhlenartig, von außen unauffällig, doch drinnen eine andere, wärmere Welt, schreibt zum Beispiel Eva Menasse über das Geschäft, das auf eine bewegte Geschichte zurückschauen kann. Bei mir ist jetzt Christiane Fritsch-Weid, die den Laden seit 1975 führt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Guten Tag.
Wenn bei Ihnen so viele Schriftsteller verkehren, war Herr Delius auch schon mal bei Ihnen?
Oh ja, wir kennen uns.
Mehrfach.
Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Ich habe große Schwierigkeiten, ihn hier nicht sofort anzubaggern. Aber ich freue mich über das neue Buch und tja, toll,
Sie
toll,
haben es natürlich schon gelesen.
Ja, es ist vor allen Dingen auch so, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich liebe diesen eleganten und im Grunde genommen knappen Stil von Delius und auch eigentlich seine kleine politische Würze, die alle seine Texte eigentlich haben und sie damit im Grunde genommen, möchte ich mal sagen, auch auf die Dauer der Zeit immer und immer elegant und klug halten werden. Also Sie können ihn unbedingt in 80 Jahren auch lesen.
Herr Delius, sind Sie jetzt ein bisschen rot geworden, oder?
Ja, schade, dass kein Farbfernsehen da ist.
Frau Fritsch-Weid, Sie haben uns ja auch sogar ein Buch noch mitgebracht, was sogar zu den Chinesen beim Herrn Delius passen würde, oder?
Ja, das habe ich gemacht. Das ist niegelnagelneu, gerade vor 2 Tagen erschienen. Und ich sage Ihnen, es ist gar nicht wegen den Chinesen hier, sondern weil es ein Lieblingsthema von mir enthält, Elektroschrott.
Elektroschrott, das ist ein Lieblingsthema
ja,
von Ihnen.
Ich sage immer, wir reden über Plastik, damit wir nicht über Elektroschrott reden müssen. Denn da haben wir keine Idee, was passiert. Und nun haben wir von, ich weiß gar nicht, wie man ihn spricht, ich sage mal Kuifan Chen, das Buch Siliziuminsel, das bei Heine neu rausgekommen ist. Und das die Geschichte einer Insel im Südwesten Chinas erzählt, auf der Elektroschrott der Welt recycelt werden soll. Aber recycelt ist natürlich nicht, man wühlt in giftigen Dämpfen, bis eine amerikanische Firma kommt, das ganze Ding modernisieren will und sich sozusagen mit chinesischen Behörden, mit Mafia-Clans, mit der internationalen Politik, zwischen Chinesen und Ausländern wird es schwierig und zwischen Arm und Reich ist es sowieso immer schwierig. Also ich will sagen, eine hochexplosive Mischung, ein Thriller, der nebenbei gesagt ab 15 schon gelesen werden kann, aber auch noch mit 95 sehr erhellend auf uns wirkt.
Neugierig geworden, Herr Delius?
Ja.
Prima. Gelungen.
Solche Buchhändler brauchen wir. Dann auf Ihrer Liste ist noch Raphael Seligmann, Lauf, Ludwig Lauf. Was ist das für ein Buch und ein Autor?
Raphael Seligmann kennen wir, weil er nicht nur viel in der Presse Artikel schreibt und so weiter, auch viele Bücher geschrieben hat und nun mit Lauf, Ludwig Lauf, die Geschichte seines Vaters erzählt. Das beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Ludwig hat einen Bruder, der Heinrich heißt. Der Vater geht in den Ersten Weltkrieg, um sein Land zu verteidigen. Spielort ist Ischenhausen in Bayern, wo die beiden Jungen heranwachsen. Sie gehen in die jüdische Grundschule und Ludwig, der Begabtere vielleicht, wie auch immer, wird aufs Gymnasium gehen, während Heinrich auf der anderen Schule bleibt. Das Interessante ist, wie Seligmann großartig diese eigentlich harmlos, schön zusammenlebende Gemeinschaft in diesem kleinen Städtchen Ischenhausen schildert. Die beiden Jungs spielen Fußball und der Trainer ruft immer Lauf, Ludwig, Lauf, weil er glaubt, wenn er ganz schnell ist, ist er unschlagbar. Aber der Lehrer wird Lauf, Ludwig, Lauf rufen, wenn die Nationalsozialisten kommen und die Jungs schnellstens das Land verlassen sollen. Es ist ein großartiges Buch, das diese beiden Dinge schildert. Seligmann ist jemand, der sagt, Deutschland ist nicht das Problem, der Nationalsozialismus ist das Problem. Und das ist unbedingt zu unterstreichen. Ich freue mich, dass Raphael Seligmann heute Abend bei uns im Buchladen aus seinem ganz niegelnagelneuen Buch lesen wird.
Ah, Sie machen ja auch regelmäßig Veranstaltungen, das haben wir vorhin gar nicht dazu gesagt.
Ja, doch, immer wieder gerne. Und
da wird es auch voll, nehme ich an.
Das ist voll, natürlich, das muss auch so sein und es ist auch immer ein Programm, das ich mache. Es ist nicht so, dass einfach nur, wer lesen will, lesen kann, sondern Nein, das geht nicht.
Und haben Sie jetzt Herrn Delius auch schon eingeladen oder ich wollen Sie das ihn, jetzt
ich
mal werd, machen?
Ich habe ihm schon die Visitenkarte rübergeschoben, damit er ja nicht vergisst, dass wir hier zusammen gesessen haben.
Und sollen wir schon einen Termin festmachen?
Ein unvergesslicher Termin.
Ein unvergesslicher Termin. Ich werde ihm einfach eine E-Mail schreiben.
Sehr gut, ich werde das dann überprüfen, ob das geklappt hat. Dann haben Sie noch einen Titel auf Ihrer Liste, ein Schweizer Autor, Alain-Claude Sulzer.
Sulzer ist ja eigentlich wirklich ein Phänomen. Der kann ja Geschichten erzählen, die von vornherein erstmal ganz einfach erscheinen und mit unhaltbaren Zuständen. Das ist eigentlich ja fast ein Titel für meine Buchvorstellung. Sind immer unhaltbare Zustände. Auch dort unhaltbare Zustände. Der Dekorateur Stettler ist sozusagen bei einem hervorragenden Kaufhaus, so ein bisschen wie in Berlin, das KDW vielleicht, als Dekorateur angestellt und er dekoriert die Fenster so, als würde er eine Bühne dekorieren. Es wird alles zugehängt, wenn dann aufgeklappt wird, steht das Publikum vor dem Fenster und applaudiert. Er erzählt uns das sehr genau, das ist sehr schön und wir sehen die Bilder vor uns. Eines Tages wird ein junger Mann eingestellt, von dem er erst glaubt, das sei sein Assistent. Aber es stellt sich heraus, es ist sein Rivale, es ist sein Nachfolger. Stettler findet eigentlich, es ist sein Feind. Das Vergehen der Zeit, die neuen Moden, und ich glaube, Herr Delius wird mir zustimmen, als die Schlaghose erfunden wurde, glaubten wir, danach kann nichts mehr kommen. Es kam danach die schlanke Hose mit den langen Schuhen. Und so ähnlich geht es bei Sulzer. Stettler glaubt, danach kann nichts mehr kommen. Und plötzlich kommt der Rivale, der Feind. Große Empfehlung, man liest es mit Vergnügen.
Also Herr Delius, jetzt sind wir versorgt oder haben erstmal die nächsten paar Tage genug zu lesen, oder?
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich kenne frühe Bücher von Sulzer, habe jetzt länger nichts mehr von ihm gelesen, aber das hört sich gut an.
Ja, und es ist ganz einfach, Sie haben es flott gelesen, vergessen es nicht mehr und können es Ihrer Frau schenken.
Christiane Fritsch-Weidt, vielen Dank für diese Empfehlung. Und die können Sie auch bei uns im Internet nachlesen unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und Friedrich Christian Delius, auch Ihnen nochmal vielen Dank, dass Sie mich so nett durch die Sendung begleitet haben.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.